Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute habe ich zu Gast die Sophie. Sophie ist Wissenschaftlerin in New York City, ist ganz frisch hierher gekommen und hat uns ganz viel zu berichten. Einmal, wie läuft ihr Alltag ab als Wissenschaftlerin? An welchen Themen arbeitet sie gerade? Sie gibt uns wahnsinnig gute Tipps, die wirklich auch wissenschaftlich belegt sind für Langlebigkeit und mentale Gesundheit. Und wir haben eine Story, die wirklich sehr lustig war und über die wir wahrscheinlich bis an unser Lebensende lachen werden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Ich habe heute einen ganz tollen Gast. Ich freue mich voll. Es ist 8 Uhr morgens in New York. Schmuddelwetter. Und ich habe die Sophie hier. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin mir sicher, es gibt ein paar interessante Themen, die wir da heute besprechen werden.
Auf jeden Fall. Also, ich habe die Sophie über Instagram kennengelernt, wie halt so oft es immer ist. Und dann haben wir uns im November, glaube ich, oder so, ja, haben wir uns getroffen, Bryant Park, heiße Schokolade getrunken und so weiter und haben uns gleich gut verstanden. Und genau, und die Sophie, also wie lange bist du jetzt hier und was machst du hier? Weil du machst hier was ganz Interessantes.
Ja, ich bin auch. Also ich mache meine Sachen auch recht gern. Ich bin gelandet am 4. November. Das war der Tag vor der US-Wahl übrigens. Also wow. Das war ganz tricky. Ja, ich dachte mir so, ganz, ganz gut, ich komme davor noch rein, weil ich hatte auch mega Visa-Probleme. Ne? Aber ich bin reingekommen, 4. November. Und ich bin hier für meinen Postdoc. Also ich bin an der Madison Cornell. Das ist ein recht bekanntes Krankenhaus hier, Forschungsinstitut. Und ich arbeite an Verjüngung, an Longevity, wie es jetzt jeder nennt. Und habe daran aber schon gearbeitet, bevor es der Hype war. Jetzt redet ja jeder gefühlt drüber. Genau. Und arbeite da so an Therapieinnovation. Also ich versuche, Therapie zu finden für Erkrankungen, die mit dem Alter kommen. Also Alzheimer, Parkinson, ALS sind so große Themen. Genau. Und arbeite da besonders für, wenn es interessiert, an der Epigenetik. Also wie sich unsere Epigenetik verändert mit der Alterung und ja, wie wir das ein bisschen aufhalten können.
Also das ist so spannend. Ich war echt so ein bisschen geflasht. Ich war so, weil, ich weiß auch nicht, ich finde ja auch, das ist vielleicht ein bisschen lustig, aber man hat ja von so Wissenschaftlern immer so ein Bild im Kopf. Mhm. Und ich finde, du entsprichst diesem Bild halt so gar nicht.
Also überhaupt nicht. Na, aber das ist auch gut, weil das will ich ja auf Social Media und so auch zeigen, so dieses Schubladendenken muss aufhören. Also ja. Ich bin sicher, jetzt sage ich mal nicht die Norm Wissenschaftler, logisch, aber das muss halt aufhören, dass man halt wirklich denkt, ein Wissenschaftler ist so oder ein Sportler ist genau so und so, sondern man kann halt so viele Facetten haben und das irgendwie ausleben. Aber ich gebe dir recht, ich bin jetzt nicht die geborene Laborratte wahrscheinlich. Aber deswegen mache ich auch andere Dinge nur noch zusätzlich.
Eben, genau. Und du hast ja auch, also es war nicht ganz so schlimm für dich, der Umzug nach New York, weil du hast vorher in Amerika studiert, richtig? Ja. Und wie kam es dazu? Also du hast dir einfach das überlegt und hast dann gesagt, du probierst es jetzt. Also wie kommt man dazu?
Ja, ich habe immer so ein bisschen extreme Einfälle. Also ich bin gebürtige Österreicherin, man hört es wahrscheinlich. Und ich habe aber lange Zeit von meiner Ausbildung im Ausland gemacht. Also ich war dann in Schweden, in Amsterdam. Und als ich in Amsterdam war halt so ein Thema, ja, wie mache ich weiter? Ich war da in meinem Master und ich wollte mich halt für ein Internship bewerben und habe mir gedacht, ja, warum nicht? Ich bin interessiert an Verjüngung, Alterung. Da ist natürlich Harvard Stem Cell Institute the place to be. Ja, und habe mich da halt dann beworben. Und du hast dann verschiedene Runden, da wirst du halt zuerst mal eingeladen zu sein, so ein bisschen so ein Trotteltest fast, also ob du in der Lage bist zu lesen. Und dann kommst du halt immer Runden und Runden weiter. Und dann habe ich ein Internship dort bekommen, war dann dort für nicht 3-4 Monate. Und dann ist mir dort eben so eine Forschungsstelle angeboten worden mit so Weiterbildung. Das heißt, ich habe halt Classes genommen auf der Harvard Med School und habe halt meine normale Position gehabt, was super war, ich habe Geld verdient. Ne? Das war wichtig.
Ah, super.
Ja, und bin dann in Boston Randall geblieben.
Wahnsinn. Aber das klingt so einfach. Und ich glaube, viele Leute machen immer die Sachen so riesig und so groß im Kopf.
Ja.
Das ist, glaube ich, was man da gleich schon mal jetzt so mitnehmen kann, weil das finde ich auch bei dir so faszinierend. Das klingt immer alles dann so, das machen wir halt jetzt.
So, aber es kommt am Ende des Tages kommt es halt darauf zurück. Also natürlich, du musst ein gewisses Grundinteresse ja. muss man mitbringen, egal was man macht, und Unverständnis, aber es kommt wirklich auf das zurück. Du musst es halt wollen und du musst es halt dann probieren und dir dürfen die Dinge halt auch nicht zu blöd sein. Also ich habe viel blöde Arbeit gemacht neben meinem Studium, weil es musste irgendwie finanziert werden und so. Also du musst schon, also wenn Leute oft denken, so, man muss 100% geben, das reicht halt nicht mehr heutzutage. Mhm. Du musst halt wirklich alles geben, um da irgendwie eine Chance zu haben, aber es ist für jeden möglich, wirklich für jeden.
Das hast du jetzt schön gesagt. Das, ja. ja, genau.
Ja, es ist so. Also wenn es ihr schafft, denke ich mal.
Ist aber die Realität.
Es genau. ist wirklich die Realität. Die Leute ja. wollen sich glauben, aber es ist halt wirklich so. Ich bin kein Ausnahmetalent oder sonstiges und die anderen auch nicht, die hier sind, sondern ich muss das halt einfach machen und probieren. Ne?
Und dann bist du aber wieder zurück nach Österreich, nach Wien, gell? Und warst genau. da schon ein paar Jahre, glaube ich.
Ja, ja. Also ich habe während meiner Zeit in Boston meinen Partner kennengelernt, in Österreich. Wir haben dann eine Long-Distance-Beziehung gehabt und dann haben wir sich dazu entschieden, dass es am schlauesten ist, einfach, dass ich zurückgehe nach Österreich, weil man sich vorstellen kann, nach Amerika zu kommen, ist immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Ich bin dann da zurück und habe dort eine super Stelle für mein Doktorat bekommen. Und das war dann für mich, ich habe dann immer darüber nachgedacht, passt, das machen wir, ich gehe zurück nach Wien. Beziehungsweise ich war eigentlich nie davor in Wien. Ich gehe zurück nach Österreich und habe dann dort über 4 Jahre verbracht, obwohl ich dazwischen auch wieder in den USA war. Für Teile meines Doktorats, die habe ich dann auf Stanford in Kalifornien gemacht, weil ich dachte, ich muss da wieder raus. Genau, war aber 4, 5 Jahre zu Hause sozusagen und war auch okay. Also es war okay, aber ich war wieder froh, wenn ich sagen konnte, okay, wir gehen.
Okay, da kommen wir dann nachher nochmal hin, ja. der Unterschied. Ja. Und wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du hier in New York gelandet bist?
Ja, ja, ich finde, das ist das Schönste im Leben und das Schönste an der Wissenschaft. Du hast so Freiheit. Du kannst sagen, aber das hat eh jeder auch außerhalb der Wissenschaft. Wenn du dorthin ziehen möchtest, warum tust du das halt nicht einfach? Und ich habe mich danach, also Teil meines Doktorats eben auf Stanford, habe ich mich dann beworben für einen Postdoc. Das ist halt das Typische, was du nach dem Doktorat machst. Habe mich dort beworben, in Boston und hier in New York. Und New York war tatsächlich meine letzte Wahl. Ich wollte eigentlich nicht wirklich New York. Ich wollte wieder zurück nach Boston. Ja. Und dann war es aber klar, ich bin da reingegangen, ich hatte dort mein Interview und die Leute, es war einfach sofort klar, okay, das nehme ich, weil das passt perfekt. Und dann hatte ich eben ziemlich viele Visa-Struggles, hat aber dann schlussendlich eh funktioniert. Und jetzt bin ich hier und denke mir so, also ich habe mich selten wo so schnell so wohl gefühlt als hier in New York. Ja.
Also ja, ich finde auch, als ich dich da im November getroffen habe, und du hast gesagt, du bist irgendwie seit 2, 3 Wochen da oder was? Ja. Dann war ich so, hä? Es kommt mir vor, als wärst du schon ein Jahr hier. So, das war so normal alles dann für dich, finde ich. Ja,
man hat sich so schnell eingelebt, weil es wirklich, also mir fällt bis heute, fällt mir nichts wirklich ein in New York, außer natürlich, es ist finanziell, es ist schon preislicher Unterschied, aber ich finde es nicht einmal so krass und mir fällt nichts ein in New York, was mir dann wirklich gefällt. Also ich finde eigentlich alles super.
Gut. Sehr gut. Und wie stelle ich mir denn jetzt einen Tagesablauf von einer Wissenschaftlerin vor?
Ganz kurz, meine Katze schreit.
Die Katze,
Muss ich aulsen. So, okay, geht wieder. Sorry.
Wie heißt sie denn, die Katze?
Marie.
Und Marie.
Die ist ja auch mit nach von Österreich gekommen.
Ach ja, da ist sie. Hallo, Marie. Hallo. Du bist jetzt eine New Yorkerin.
Die ist eine New Yorkerin, ja. Ich war mit ihr 8 Stunden im Flieger. 9 Stunden. Ja.
Wow.
Ja, sorry, geht.
Macht nichts. Also wie ist denn jetzt so ein typischer Tag für dich? Du hattest letztens ein sehr schönes Reel übrigens, das hat mir gut gefallen, weil das mal sieht, wie läuft sowas ab. Also kannst du das nochmal für die es nicht gesehen haben, wie läuft ein Wissenschaftlerinnen-Tag ab?
Ja, ich glaube, dass auch jetzt ist wirklich viel nicht bewusst ist, was man eigentlich so in der Wissenschaft macht, wird halt zu wenig kommuniziert auch. Also generell, ich bin ja auch sehr leidenschaftliche Athletin, also ich liebe Sport zu betreiben. Bei mir ist meistens so, ich stehe ja ziemlich früh auf und gehe zum Sport. Das ist einfach wichtig, weil sonst drehe ich durch. Das packe ich sonst nicht. Und gleich nach dem Sport und schon währenddessen beginne ich halt Social Media Zeugs zu machen. Also ich mache eben auch Social Media, YouTube, den ganzen Spaß und beginne in der Früh E-Mails zu beantworten, drehe Content vor, solche Dinge. Und dann geht es für mich ziemlich spät, verglichen zu anderen Jobs wahrscheinlich, in die Arbeit. Also ich starte um 9, 9:30. Aber dann bin ich halt auch leistungsfähig. Davor könnte ich, glaube ich, nicht so viel denken. Und genau, und so ein Tag in der Wissenschaft ist zum Glück sehr sehr frei. Also du teilst das komplett frei ein. Du kannst sagen, ich mache heute das und morgen das. Du hast so ein paar Meetings, Konferenzen, wo du einfach teilnimmst und wo du einfach anderen zuhörst, wie sie ihre Arbeit machen, einfach um weiterzulernen. Aber sonst teilst du dir deine Experimente selbst ein. Du liest sehr viel. Also du liest sehr viel, was machen andere Gruppen. Du bildest dich den ganzen Tag eigentlich nur weiter, versuchst gewisse Mechanismen zu verstehen. Und genau, und dann gehe ich so gegen 6 am Abend, gehe ich dann nach Hause, gibt es Abendessen, entweder nochmal Sport und dann wird auch meistens gechillt. Also kommt drauf an, was zu tun ist für Social Media, aber dann wird gerne auch mal gechillt.
Ja. Und ich finde, du hast was erzählt, das finde ich immer total spannend, weil du gesagt hast, für die Wissenschaft ist die künstliche Intelligenz eine riesige Sache. Kannst du da noch mal was dazu sagen? Weil das fand ich jetzt so, das war mir auch nicht klar, dass es dafür total viel genutzt wird.
Also ich glaube, man kann sich, nicht mal ich, und ich arbeite sehr, sehr viel mit AI in dem Thema, also ich bin voll drin, aber man kann sich nicht vorstellen, welche Dimensionen das annimmt. Mhm. Also jetzt schon. Man kann es sich nicht vorstellen. AI beginnt da, wo man sagt, okay, man nutzt jetzt einfach ChatGPT, um irgendwelche Resultate besser zu verstehen. Wir arbeiten ja wirklich an so mickrigen Dingen, an so kleinen Proteinen, und dann kann man wirklich ChatGPT einfach diese hypothetischen Fragen stellen. Was würde passieren, wenn dieser Patient eine verringerte Anzahl dieses Proteins hat und wir behandeln ihn mit dem oder dem? Was passiert dann mit den Proteinen herum? Und ChatGPT gibt ja da so eine Hypothese, dass das könnte passieren, aufgrund der Studienlage, ne? Das sind noch die kleinen Dinge. Und dann wird AI natürlich für alles genutzt, was Diagnostik, Bilderanalyse. Du haust da hunderte, tausende Bilder rein und das misst dir, wie groß die Zelle hier ist, ob die Zelle hier ein bisschen anders ausschaut als woanders. Und als ich damals in Boston war, gab es schon AI, und da wurde zum Beispiel eine Parkinson-Studie an Audiodatei durchgeführt. Sprich, wir haben Millionen Daten, Audiodateien, also wie so WhatsApp-Nachrichten gehabt. Und da wurde durchgescreent, wie schnell die Menschheit spricht, weil das nämlich mit der Parkinson-Diagnose zusammenhängt. Umso langsamer du sprichst, umso mehr Pausen du machst. Und so konnte man schon davor sozusagen gewisse Dinge diagnostizieren oder halt vermuten, dass das Menschen bekommen. Da wurde tatsächlich Trump war im Risikokohort, ja. Echt? Weil er zu lange Pausen zwischen den Wörtern, müsste man aufpassen, der ist im Risikokohort für Parkinson.
Ach, ist ja lustig. Ja. Ja. Das ist so spannend, weil da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, aber es ist ja auch die totale Erleichterung. Und es heißt ja praktisch auch nicht, wenn jetzt ChatGPT was ausspuckt, dass es dann auch wirklich so ist, aber es gibt dir ein Feedback praktisch so, okay, aha, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also du wirst auch stimuliert wahrscheinlich.
Du sagst es, also ich würde jetzt nicht, es sind jetzt nicht so, dass es dir richtige Fakten ausspuckt, ich meine, du das auch, da musst du halt dann natürlich immer überprüfen, aber auch nicht mehr lange, weil jetzt, also wir haben schon die größere Version von ChatGPT-5 und das, also da brauchst du eigentlich eh fast nichts mehr überprüfen, aber würde ich trotzdem noch machen, aber was ChatGPT so gut kann, ist, es interpretiert Dinge, also das denkt für dich. Also es zerdenkt alles so gut, dass es dich halt irgendwo stimuliert, über irgendwelche anderen Dinge nachzudenken oder das, die Perspektive irgendwie so zu shiften. Ja.
Spannend.
Voll. Also AI, das ist ein Wahnsinn.
Krass. Also, und weil du das jetzt sagst, wir haben da auch mal drüber gesprochen, das war mir auch nicht klar vorher, dass man ja als Wissenschaftlerin auch oft ganz verrückt denken muss.
Ja.
Also nicht hier eine Linie und so, da geht's lang, sondern du musst so richtig eigentlich verrückt denken. Was? Ja. Na, kannst du dazu mal was sagen? Was fand ich auch total spannend.
Also ich glaube, das ist so wie in jedem Beruf, du hast halt verschiedene Typen. Einer arbeitet so, einer so. Und es gibt natürlich auch sehr geradlinige Menschen in der Wissenschaft. Aber so die Erfahrung, die ich gemacht habe und die Beobachtungen, umso weiter du hochkommst, umso besser die Institute werden, umso besser die Forschung ist, umso wahnsinnigere Menschen hast du dort. Also du musst einfach so richtig krank und psychotisch manchmal denken, um halt die Realität ein bisschen zu beschreiben, weil du halt mit diesem geradlinigen, das kommt von dem, diese Kausalität, nicht immer die Realität beschreibt. Manchmal sind das einfach ganz verrückte Dinge. Und ich glaube, wenn du dich das nicht fragst, bist du immer so ein bisschen eingeschränkt in deinem Horizont. Also du musst es immer wieder erweitern. Aber wie gesagt, ich arbeite auch mit Menschen zusammen, die nicht so extrem in die Richtung gehen. Du brauchst halt natürlich beides. Aber in der Regel würde ich schon sagen, ist das etwas, was eine Kunst ist, aber auch ein Skill, den brauchst du irgendwie als Wissenschaftler.
Ja. Ja. Okay, und dann, ja, jetzt machen wir mal einen kleinen Switch.
Ja, gern.
Wir kommen da nochmal drauf zurück, weil ich habe da schon noch mehr Fragen. Mhm. Wir haben eine lustige Story erlebt, du und ich. Also es war ja so, ich habe die Sophie kennengelernt und dann haben wir uns getroffen und ja, haben gesagt, gut, das passt, wunderbar. Und dann schreibt sie mir eine Nachricht, ich weiß gar nicht, Sprachnachricht oder
WhatsApp. Es war eine Sprachnachricht.
Sprachnachricht, ja. Ja, du, was machst denn du nächste Woche Donnerstag? Ich war so, ja, nix, was machen wir? Ja, also ich habe jetzt einen Termin in Brooklyn im Courthouse, also beim Standesamt.
Ja, Standesamt.
Ich, genau, oder da, ne? Also beim Rathaus da so. Und ich heirate da und ich brauche eine Trauzeugin. Und ich war so, was? Wie? Also das war, glaube ich, also das vergesse ich nicht mehr.
Ja, ja, wir auch nicht. Wir auch nicht. Aber es war einfach für uns die erste Wahl. Also man spürt es sofort, wenn man sich mit jemandem versteht. Ne? Das ist eh klar, das war sofort die Connection da. Ja. Und dann war es bei uns so, dass wir gesagt haben, wir heiraten so ganz auf Voulet hier. Ja. Und wen fragen wir natürlich? Die liebe Susi. Und es ist ja aber schön, dass ich finde es so toll, dass wir dich bei diesem Erlebnis dabei hatten, weil das würde uns ja auch keiner glauben. Du musst ja auch irgendwie jemand von aus, weil das glaubt dir ja auch kein Mensch, was dort passiert.
Nein, das glaubt ja niemand. Also, ich war da auch, ich bin auch dankbar, dass ich das miterleben würde, weil wie du sagst, also das war ein Erlebnis, das einem so ein bisschen schockiert auch, finde ich.
Ja, ja.
Das bleibt auch mit einem. Also wir haben dann also gesagt, gut, wir gehen dahin. Also am Donnerstagvormittag sind wir dann dahin und in dieses Altbacken-Teil an Gericht oder was auch immer das dann da war.
Ja.
Es hat halt ein bisschen einen Gefängnischarakter gehabt, finde ich.
Ich bin auch ein bisschen so wie ein Irrenhaus. Also mich hat es ein bisschen an die Irrenhäuser erinnert, die ich noch kenne. Also diese alten, wo die Fenster so angeschlagen sind und so alles, ja, ganz kahl und Irrenhaus.
So? Ja. Trifft sehr gut, finde ich auch.
Ja.
Also man muss sich das vorstellen, das ist ein großer Raum und dann setzt man sich da hin und zieht so eine Nummer. Und das ist so alt und braun und grau und dann sind da so Schalter mit so Fenstern vorne.
Ja.
Lieblos ohne Ende.
In diesem Courtroom drei verschiedene Dinge machen, was hier in den USA anders ist, glaube ich, als in Österreich und Deutschland. Du brauchst hier eine Marriage License. Sprich, wir waren ja ein paar Tage oder eine Woche davor auch schon in im Courthouse, aber in Queens noch ein bisschen Ärger. Und das schaut aber genauso aus. Und du kannst dort drei Scheine ziehen, sozusagen. ABC, eines davon steht für die Marriage License. Also du gehst hin, holst diese Lizenz ab und mit der darfst du dann 24 Stunden später heiraten. B, du heiratest an diesem Tag. Das heißt, du gehst hin, unterschreibst das und das, was wir eben gemacht haben. Oder C, du lässt dich scheiden. Also das ist alles auf einem Haufen. Und genau, da müssen wir dann auch beide da sein. Und somit sitzt du da in einem Raum mit Menschen, die ganz andere Schicksale haben. Also du bist da sehr durchmischt.
Das fand ich auch sehr interessant. Die anderen Menschen, das war sehr gemischt. Ja. Manche waren dann im Brautkleid da gestanden, gell?
Ja, das ist auch ganz pompös mit dem Brautkleid. Wohin, das schaut aus wie so ein Keller, wie so ein Verlies, wie so ein Trakt irgendwie. Und die stehen da mit diesem pompösen Brautkleid da drin. Aber das ist für die, glaube ich, auch, also wenn du das in Österreich, ich meine, die würden ja, wird niemals mehr machen. Aber hier, das ist irgendwie normal. Das ist halt so.
Es ist, also ja, du hast es jetzt sehr schön beschrieben, genau so ist es. Und dann manche sind so im Winterstiefel und Jeans und so Winterjacke und so wie auch immer. Ja, also es ist sowas von unspektakulär, nicht festlich. Ja. Es ist das krasse Gegenteil. Irrenanstalt oder Gefängnis, finde ich, trifft es wirklich sehr gut.
Absolut, ja.
Ja. Na, dann sind wir da zu diesem Fensterchen und dann waren da so ein paar Sachen. Und dann musste er so unterschreiben und so. Und dann war ich so, okay, war es das jetzt oder was? Und du hast ja schon gesagt, nee, da kommt noch ein Raum.
Ja, ja, ich wusste, dass man da noch sitzt. Die nennen das der Chapel, ne? Aha. Aber halt nicht zu vergleichen mit dem, was man aus dem Film irgendwie aus Las Vegas kennt. Ne? Also das dachte ich nämlich auch, dass es wenigstens irgend sowas wird. Na, aber man unterschreibt das dann und dann geht man noch in den nächsten Raum. Und dort wartet man, dass man eben aufgerufen wird, um in diese großartige Chapel einzutreten.
Genau, dann sitzt man dann wieder da und wartet wieder. Das sieht genauso schrecklich aus. Also, und dann kommst du in diesen Raum und der war dann wenigstens mit Holz verkleidet und da waren so ein paar Fahnen, so offiziell amerikanisch und so ein Pult. Stimmt. Und ja. Dann stand da so ein untersetzter Mann, ja. Der dann. Also ich habe dann angefangen zu filmen, weil ich gedacht habe, das muss man festhalten und so. Naja. Und fange dann an zu filmen und dachte mir so, naja, schauen wir mal, wie lange das geht. Es war 3 Minuten, glaube ich.
Ja. Naja, ich glaube, es waren gar keine 3 Minuten. Es war so kurz unter 3 Minuten, aber der Spaß schon wieder vorbei. Der hat das auch mit so einer Euphorie und Empathie rübergebracht. Also da hat man einfach richtig, da ist ihm das Herz warm geworden. Da hat man mitgefühlt. So. Das ist es jetzt, ja.
Ich stand echt da, das werde ich nie mehr vergessen. Ich dachte ja. So, ich glaube das jetzt nicht, wie unfestlich und wie so zack, zack.
Voll, voll. Aber es war trotzdem, ich meine, es war total schön. Es war halt für uns voll. Total schön. Es war auch total witzig. Es passt auch perfekt zu uns so, ja. Wie es war. Und danach haben wir sich eben noch einen Kaffee geholt, ne? Einen Croissant. Genau. Und ich kann jetzt auch retrospektiv, ich kann es mir auch nicht schöner vorstellen. Also es passt ja. Perfekt. Es ist eine Story für immer halt, ne?
Für immer. Es also es ist wirklich eine Story ja. Für immer, ja. Also ja. Dann haben wir noch ein paar Fotos gemacht mit den Fahnen und das war's, ja genau. Also ja. Es war ein sehr schönes Erlebnis und ja, also man kann jetzt heiraten, ich weiß nicht, vielleicht ist es in Manhattan schöner, vielleicht gibt es auch schönere Courthouses, weiß ich jetzt nicht, aber...
Also in dem wir davor waren, eben in Queens, ich meine, das muss man vielleicht, die noch nicht in New York waren, Queens ist halt das Areal, wo man jetzt nicht unbedingt sein muss. Ne?
Ja.
Also ja, gibt auch schöne Ecken, aber es ist eher so im Großen und Ganzen nicht unbedingt so, wo man hinfährt. Und da muss irgendwas doch ein bisschen ärger. Also das, also von Umfeld auch, von den Leuten her. Also ja. Da hast du schon wirklich gefühlt, okay... Die heiraten da jetzt aus bestimmten Gründen,
ja.
Was auch total valide ist, aber das hat man halt schon sehr gespürt. Ja,
ja das war, ja, genau, also das war eine sehr schöne Story, ja. Ein sehr schönes Erlebnis. Ja. Danke, dass du mich daran teilhaben lassen.
Ich sage danke, dass wir das alle gemeinsam jetzt teilen konnten.
Genau, und seitdem ist ja jetzt auch der Dominik hier. Es hat dann alles super geklappt, Gott sei Dank. Und auch da ja. Finde ich, auch bei euch kann man wieder sagen, das mit dem Visum, ja, es ist schwierig, ja. Es dauert, es sind Hürden, aber wenn man dranbleibt und geduldig ist und plant, dann kann man das schaffen.
Voll. Und ich hatte jetzt schon ein paar Mal das Visum hier, die ersten Male waren easy. Also es ist wirklich alles andere als unmöglich. Es gibt so viele Wege, um hier ein Visum zu bekommen. Und die ersten Male waren einfach, also es hat alles super funktioniert. Bei mir war es jetzt einfach ein Einzelfall. Das war einfach ein spezieller Fall, weil ich jetzt schon öfters ja. Hier war. Da hat die USA irgendwann mal gesagt, hey, was macht die schon wieder hier so auf die Art? Ja. Und deswegen war es ein bisschen ein Problem, aber ja, auf jeden Fall schaffbar.
Kannst du uns jetzt auch was sagen, was so dieses Longevity-Thema, wie sagt man denn da in Deutsch eigentlich? Gibt es da einen Namen?
Langlebigkeit.
Langlebigkeit, ah ja, genau. Ja. Also es ist ja hier in Amerika und in Europa, glaube ich, auch schon ein großes Thema und seit längerem und so.
Ja.
Kannst du uns was dazu sagen? Was ist denn wichtig für die Langlebigkeit?
Ja, also ich meine generell, es ist jetzt, wie du sagst, voll der Hype. Hier und auch in Europa und ich reagiere viel auf so Influencer-Werbungen und zeige ja, auch,
wie... Genau, darüber sollten wir sprechen, weil das ist sehr lustig auch.
Ja, das kommt eh in das Ganze rein. Das ist
genau.
So viel Geld und Marketing betrieben, was Langlebigkeit anbelangt, vor allem eben die letzten Jahre und ein riesen Teil davon hat keine wissenschaftliche Evidenz, muss man einfach sagen. Das Einzige in der Langlebigkeit, bevor wir jetzt so über Tipps reden, was wirklich Evidenz hat, ist die Sonnencreme. Also ich würde nimmer ohne Sonnencreme rausgehen. Ich schmiere jeden Tag 50er und das würde ich auch jedem wirklich ans Herz legen. Das ist etwas, wo die Datenlage ganz klar ist. Braucht man nicht drüber reden. Genau, ansonsten Langlebigkeit. Das Lustige ist irgendwie, ich finde, wir arbeiten und forschen jahrelang, Jahrzehnte an etwas, aber diese Grundpfeiler bleiben eh immer gleich. Weil wir wissen natürlich viel mehr, aber am Ende kommt es wirklich auf das zurück, was uns die Oma gesagt hat. Bewegt euch ein bisschen, esst halbwegs gesund, überesst euch nicht. Das ist auch ein Riesenthema. Es gibt so viele neue Diätformen, High Protein, High Fat, High Carb, was auch immer. Das ist alles, was die Langlebigkeit betrifft, nicht so schlau. Also ausgewogen, wir brauchen Proteine, wir brauchen Kohlenhydrate und wir brauchen Fette, ist das, womit ihr am besten fährt für die Langlebigkeit. Was aber natürlich der Gegenspiel ist, wenn ich jetzt irgendwie auf einem Abnehmprozess bin, ist es einfach schlauer, mehr Protein zu mir zu nehmen und vielleicht ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Aber das ist alles was Temporäres, ne? Soll jetzt nicht beim Alltag bestimmen. Aber das ist so eine Regel, einfach ausgewogen sich zu ernähren. Und was natürlich auch ein riesen Faktor ist, ist die mentale Gesundheit, glücklich sein. Also das ist natürlich einfach gesagt, aber das ist ein Faktor, der so immens reinspielt, deine Serotonin- und Dopamin-Levels halbwegs in einen Threshold zu halten. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig, sondern einfach diese Glückseligkeit auch zu leben. Und das gemeinsam dann natürlich führt zu einem langen und hoffentlich glücklichen Leben. Ja.
Und da kommt ja der Sport, finde ich, oder Bewegung schon absolut mit rein, weil das hilft einem ja mental, finde ich, total.
Ja, total. Also man muss natürlich schon unterscheiden, wenn ich jetzt eine diagnostizierte Pathologie habe und klinische Depressionen bekämpfe, also da bin ich nicht der Fan davon, wenn Leute sagen, ja, bewegt dich halt. Ne? Ich meine, ist natürlich auch wichtig, aber da muss man halt schon sagen, da gebraucht es einfach Therapie. Aber ich sage mal, für einen gesunden, halbwegs gesunden Menschen, ich meine, was ist gesund, ist Bewegung das A und O. Also das ist so immens wichtig und es ist egal, welche Studien ich lese, egal in welche Richtung ich schaue, der Fakt, dass manche Organismen sich dann einfach nicht bewegen und nur rumsitzen, das ist das Schlechteste, was du machen kannst für dein System. Mhm. Leider.
Das ist ein super Tipp. Schau.
Ja.
Sehr gut. Es ist mal gut, auch dass man es hört nochmal so,
ja,
so aus dem wissenschaftlichen Gehirn, sag ich jetzt mal.
Ja, ja. Und es ist, also jede Studie, die ich lese, also man kann das auch nicht kleinreden. Das ist, Bewegung ist so, so wichtig, weil unser Körper nicht dafür gemacht ist, einfach nur zu sitzen den ganzen Tag. Mhm. Und so viel kommt mit dieser Bewegung. Also eben die mentalen Mechanismen, die da angekurbelt werden, unser Stoffwechsel. Und Stoffwechsel ist ganz, ganz, ganz nahe gelinkt mit Epigenetik. Und das hat wieder einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit und so weiter. Also ja, Bewegung ist
das. Interessant. Danke. Das sind super Tipps.
Ja.
Wir haben auch gesprochen über diese Krankheiten, die du dir anguckst, die ja alle so mit dem Alter kommen. Und du hast, glaube ich, gesagt, in 10 Jahren wird das alles anders ausschauen. Was meinst du? Also das kann man sich so schlecht vorstellen, weißt du? So.
Das können sich auch wir schlecht vorstellen. Also wenn man, also eine kurze Anekdote, ich habe begonnen an der ALS zu arbeiten vor 7 Jahren vielleicht und damals war der Wissensstand so gering, also ich konnte mir gar nicht vorstellen, was wir jetzt wissen. Letztes Jahr war ich auf Konferenz in Basel und eine Erkrankung, die für mich, für alle vor 7 Jahren noch unheilbar war. Wir haben überhaupt nicht gewusst, wo wir da starten sollen. Dieses Mädel hatte die Erkrankung, hat eine Therapie bekommen und ist auf einmal, nachdem sie an den Rollstuhl gefesselt war, nicht gehen konnte, einfach auf die Bühne gegangen. Also das war ein Moment, wo wirklich der ganze Raum an tausenden Wissenschaftlern, die da drinnen gesessen sind, der war ruhig. Und da sind Tränen vergossen worden von der Forschung, weil das einfach unvorstellbar war. Und was da halt der Holy Grail sozusagen ist die Gentherapie. Also für sporadische Erkrankungen, sprich, wenn man keine Genmutation hat, wenn das einfach so kommt, da gibt es eh noch sehr, sehr viel zu tun. Aber alles, was so Genmutationen sind, sprich, was wir vererben von unseren Eltern, das wird in 10 Jahren nicht mehr viel Interesse wecken bei uns, weil das werden wir nicht mehr haben. Also da sind wir schon wirklich, wirklich weit.
Wahnsinn. Ja. Also das finde ich faszinierend.
Das ist auch, es ist auch immens faszinierend und da sieht man vielleicht auch, wie schnell das gehen kann. Was heute noch unverständlich ist, ist morgen lösbar. Es ist, viele Dinge sind wirklich nicht mal so die Grenzen des Denkens, sondern auch die Grenzen der Technologie. Also jetzt hat man diese Therapie, man weiß, die wirkt, aber wie wird die zugenommen? Wie wird dem ganzen Körper exprimiert? Wie kann der Patient über längere Zeit ohne Nebenwirkungen auf dieser Therapie leben? Also da gibt es so viele technische Hürden, aber die werden gelöst.
Das ist ja, da kann man sich ja freuen.
Ja, also das finde ich auch wirklich, da bin ich sehr zuversichtlich, was Gentherapie anbelangt. Ja.
Ah, toll. Auf Social Media machst du ja.
Ja.
Ich finde das immer sehr lustig. Das müsst ihr euch mal anschauen. Es ist köstlich. Also es gibt ja da so Influencer und so Leute, die dann irgendwelche Mittelchen und Pülferchen und Zeug promoten.
Ja.
Und die Sophie tut die dann immer so auf den Boden der Tatsache zurückholen und so sagen, was wirklich Sache ist. Also, und ich finde, du machst das wirklich sehr unterhaltsam und sehr lustig.
Ich hoffe. Ich versuche es mit ein bisschen Schmäh und Satire zu machen, ohne natürlich beleidigend zu werden. Klar, das will ich ja auch nicht. Du wisst es ja auch persönlich komplett wurscht. Mir sind ja die Leute wurscht. Aber es gibt, also es wird jeder kennen, der auf Social Media unterwegs ist. Also es gibt Arten von Werbung, da fühle ich mich so zurückgesetzt, so 20 Jahre, wo ich mir denke, können sich an die Teleshow-Werbungen erinnern und so. Ja. Also wir schreiten so voran in anderen Gebieten, aber so Werbung, so marketingmäßig, denke ich mir so, wie kann sowas heutzutage überhaupt noch ausgestrahlt werden? Das ist so falsche Information und so doof irgendwie. Ja.
Reagieren die eigentlich auch mal auf dich dann?
Ganz, ganz selten. Also wirklich, also ich mache fast jeden Tag eine Reaction. Es waren jetzt sicher schon hunderte Reactions, die ich gemacht habe. Und ich glaube, es hat ein-, zweimal hat da jemand drauf reagiert. Okay. Weil ich mir wirklich, ich meine, das ist ja wirklich meine goldene Regel, ich werde da nicht persönlich, ganz klar, und da gibt es auch da nicht viel, glaube ich, zu kontern. Also ich meine, das ist die Wissenschaft, ich zeige einfach, okay, ein Blähbauchpulver wird dir nichts helfen, dass die Studien zeigen das ganz klar. Was soll man da drauf sagen? Ne?
Ja. Also alle, die zuhören jetzt, kann ich das empfehlen, sich das mal anzuschauen, das ist sehr unterhaltsam.
Ja, es ist schon lustig,
ja, aber es ist schon krass, genau wie du sagst. Ich finde auch in Amerika ist es noch mal heftiger, wie viele Mittelchen und Pülverchen und Cremchen und Zeug. Und es ist Wahnsinn.
Ja, weil hier natürlich Kapitalismus auch noch mal ein bisschen größer geschrieben wird. Also es geht alles natürlich viel mehr um Geld und somit wird auch viel mehr Geld in die Werbung gesteckt. Und die Leute hier sind auch ein bisschen empfänglicher dafür, weil sie auch so aufgewachsen sind, so habe ich das Gefühl. In Europa ist man vielleicht dann noch ein bisschen, schaut man ein bisschen anders vielleicht auf Geld, also ziemlich sicher. Ja. Und somit ist die Werbung auch anders, aber am Ende des Tages kommt es halt aufs Gleiche zurück. Es wird halt einfach Marketing gemacht mit Dingen, die halt nicht wirklich was bringen. Oder wir wissen es halt nicht, ob es was bringen.
Ja. Jetzt nochmal zurück auf New York. Was findest du an New York so richtig toll? Wenn du es überlegst, was ist so...
Also ich finde, das ist sehr spezifisch an New York. Jeder Mensch, der in New York lebt, vor allem der nicht von hier ist, der hat so eine eigene Geschichte, warum er hier ist. Also hier leben nicht unbedingt normale Menschen, in einer sehr positiven Art und Weise. Also du hast schon einen eigenen Lebensweg, wenn du mal dazu entscheidest, hey, ich ziehe jetzt einfach nach New York. Und das ist so ein Attribut, das verbindet. Das verbindet uns alle. Also wenn man mal sagt, wir leben hier jetzt in New York City, was ja wirklich, also es gibt ja eigentlich nichts anderes. Also das ist ja die Stadt der Städte. Und das ist nicht nur von außen hin so, sondern das spürst du auch jeden Tag, wenn du hier bist. Und das verbindet extrem. Also die Menschen sind so interessant. Jeder hat, also auch als du da erzählt hast von deiner Arbeit, woher du eigentlich kommst und was du vorher gemacht hast. Also das sind so Dinge, die erlebst du halt jetzt nicht, wenn du irgendwo am Dorf lebst. Also ist halt einfach auch statistisch gesehen, macht es ja auch Sinn. Ne? Ja. Sprich, also was mich hier sehr packt, ist so die Individualität der Menschen. Also es ist eine sehr, sehr ausgefallene Art von Menschen, die hier lebt. Mit denen einfach mal gern, mit denen connectet man gern.
Voll. Und ich finde auch immer, man nimmt immer so viel mit in diesen Unterhaltungen. Gell? Also es ist so inspirierend. So.
Ja. Weil halt jeder eben auch so seinen eigenen Drive hat, weil das ist natürlich schon so, wenn du in New York lebst, also du musst schon, entweder du bist sehr gut betucht und hast es mitbekommen ins Leben, oder du arbeitest viel. Genau. Du gehst wirklich deiner Leidenschaft nach und arbeitest und schaust, dass du hier halt ein gutes Leben hast, und das macht halt die Menschen auch interessant. Ne? Die haben dann halt ein bisschen einen Inhalt in den Gesprächen und das nimmst du mit. Ne?
Ja. Ich finde das immer oft lustig, ich bin immer oft genervt, wenn so Klugscheißer-Kommentare kommen auf Instagram und so. Von denen, die es ja wissen, ne? So, und es ist so krass, wie viele da auch festhalten an so Ideen, die sie über Amerika haben, wo ich mir denke, es ist halt so überhaupt nicht so. Ich finde das manchmal schockierend, so dieses, ja, die arbeiten doch nicht mehr, so ein Quatsch, wo ich mir denke, habt ihr eine Ahnung?
Voll, aber ich glaube, das ist, also man kann diesen Menschen, erstens kann man ihnen, glaube ich, nicht helfen. Ich komme ja auch aus einer sehr, sehr normalen Familie, einer sehr normalen Umgebung, wo jeder, also Arbeiterfamilie, wo auch gewisse Meinungen herrschen. Und ich glaube, rein psychologisch und neurobiologisch, auch du kannst die Menschen ja da nicht rausholen, weil die haben ja einen gewissen Horizont, der jetzt, den will ich gar nicht wertend meinen, sondern es ist halt einfach so. Wenn du ein ganzes Leben lang in einem Ort mit den gleichen Leuten lebst, du bekommst die Stimuli nicht. Du hast festgefahrene Meinungen und da kannst du auch nicht wirklich was dafür dann vielleicht. Also das ist einfach dein Horizont, und das sind dann deren Meinungen. Und die können ja gar nicht nachempfinden, was es bedeutet, wirklich jung ins Ausland zu gehen, alleine irgendwo hier zu leben in New York, wo du natürlich viele Schwierigkeiten auch hast, du musst dich um viel kümmern, viel Selbstverantwortung übernehmen.
Ja.
Und somit ist es logisch, dass sich da die Meinungen einfach unterscheiden. Das, ja.
Da habe ich schon abgeschlossen. Schön erklärt. Ja, das hast du schön erklärt. Ja, sehr schön. Ja. Wie war das jetzt? Wie war das jetzt nämlich für dich, wenn du warst ja eben zum Studieren hier und bist wieder 4 Jahre zurück?
Ja.
Es war nicht so einfach, glaube ich, gell?
Nein, das war nicht einfach. Also vor allem die erste Zeit war für mich sehr schwierig, da wieder zurückzufinden, weil man sich wirklich fühlt wie ein Alien. Also ich habe ja immer schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich bin ein bisschen anders oder weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, mich hat es immer ein bisschen woanders hingezogen. Ich hatte immer andere politische Meinungen als meine Familie. Obwohl ich hatte eine sehr schöne Kindheit und ein sehr schönes Leben dort, so ist gar nicht, aber ich habe mich immer ein bisschen anders gefühlt. Und wieder zurückzukommen von, ich lebe in Amsterdam, in Schweden, in Boston, also hat man einfach, man ist anders. Das war, also diese Kollision war krass und war für mich am Anfang auch sehr schwierig. Ich glaube, mich haben Leute am Anfang auch, als ich zurückgekommen bin nach Österreich, nicht unbedingt so gemocht. Also ich habe das schon gespürt. Ich habe da schon einen argen Pushback gespürt. Ich habe viele Freunde zu der Zeit auch verloren, was jetzt im Endeffekt super ist. Platz gemacht für gute, neue Freunde. Ja. Das passt perfekt so. Aber das war für mich schon schwierig. Hat sich aber dann verbessert mit den Jahren, weil man natürlich auch reifer wird. Man lernt Dinge irgendwie anzunehmen. Menschen sind so, wie sie sind. Man muss nicht immer am gleichen Zweig sein. Und gegen Ende hin hatte ich die beste Zeit überhaupt. Also das war super. Aber am Anfang, das ist schon hart. Ja.
Ja. Ja, es ist auch da wieder, glaube ich, das, was du vorher gesagt hast, wenn man halt zurückkommt von etwas, wo man so total den Horizont erweitert hat und man geht wieder zurück, ist es schon schwierig, sich anzupassen und so.
Das ist voll. Und man wird halt schnell auch verurteilt, weil ich glaube, was man halt lernt in dieser Horizonterweiterung und das, was wir halt so in unserem Leben machen, ist halt nicht zu urteilen. Halt Menschen so zu nehmen, wie sie sind, weil jeder halt sein Päckchen hat, jeder hat seinen Horizont und jeder ist in Ordnung, so wie er ist. Aber ich habe das Gefühl, dass für Menschen, die halt nie rauskommen, immer in deren Bubble sind, halt Verurteilungen viel schneller vonstatten gehen. Und mit dem habe ich schon gestruggelt. Also Leute haben eine Meinung über dich und dir geht es vielleicht nicht gut in der Anpassung und das trifft dann aufeinander, ne?
Ja.
Aber man wächst, man lernt da damit umzugehen und am Ende des Tages war es super, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Ja,
ja genau. Wie war das denn für deinen Partner dann eigentlich, mal ganz kurz noch, dieses, du hast die Möglichkeit bekommen und war das für ihn dann total okay zu sagen, okay, ich gehe mit? Oder war er ja schon auch nervös, also wie war es für ihn?
Ja, also durch das, dass ich damals eben von Boston nach Österreich zurück bin, um halt einfach mit ihm zu sein, war aber damals schon klar, dass wir wieder, also ich das war für mich auch ganz klar, ich komme nicht zurück, ich mache mein Doktorat hier, dass wir einfach unser Leben hier ein bisschen leben können und er es einfacher hat später. Aber es war klar, dass wir wieder gehen.
Ja.
Also das war fix ausgemacht und als es dann New York wurde, er liebt ja New York. Wir waren davor schon hier und er findet es super. Aber natürlich war es für ihn jetzt eine größere Umstellung, weil er halt noch nie im Ausland war für längere Zeit. Aber der tut sich super, also ich meine, man kann halt New York auch nur lieben, es ist halt so, ne? Du kriegst die Chance, in New York zu sein und für uns ist schon klar, also da muss viel passieren, dass ich hier alt werde, da müsste jetzt sich viel, viel, viel ändern, so wird es nicht sein, aber für die Jahre, was wir hier sind, perfekt.
Die Sophie hat auch eine sehr coole Idee gehabt. Die hat nämlich, und ich finde das richtig geil, ein Magazin rausgebracht. Die erste Ausgabe ist jetzt raus.
Ja.
Also, und zwar ein wissenschaftliches Magazin.
Ja, wird sich so in die Kategorie, glaube ich,
reinziehen. Ja, genau. Ja. Es sieht so schön aus. Ich muss jetzt mir nochmal ein Original-Exemplar anschauen. Ich habe es nur
digital gesehen. Ich habe deins hier. Es liegt
vor mir. Ah ja, super. Sehr gut. Sehr gut.
Die Susi ist ja Teil davon, das muss man ja auch sagen.
Du bist ja genau. Teil des Ganzen. Genau. Also das ist, ich finde, da passen wir auch sehr gut zusammen. Wir sind so Hauruck-Aktionen,
ja.
Leute.
Ja.
So, du pass mal auf, das und das, mach mal, jawohl, wann, morgen,
ja.
Okay.
Ja, ja. Und das finde ich auch also extrem wichtig. Also ich glaube, dass, also ich meine, das mag falsch sein, aber ich glaube, dass du mit so einer Einstellung viel weiter kommst, wenn du immer alles 100-mal überdenkst. Mach die Dinge, probier es einfach. Und wenn es dann funktioniert, funktioniert es eh nicht. Aber ja, ich glaube, das finde ich sehr cool an dir.
Also, weil du hattest die tolle Idee am Anfang des Magazins, dass man so was scannen kann und dann kann man sich eine kurze Meditation anhören, um in die Ausgabe so mental reinzugehen. Ja. Das fand ich so schön. Und du hast es mit KI gemacht. Also hast eine KI das sprechen lassen und hast es mir geschickt. Und ganz ehrlich, ich war ein bisschen geschockt. Yeah. Weil für meine Industrie ist es schon verdammt gut, muss ich sagen. Man hört es ganz klar, dass es mechanisch ist, auch von der Melodie und der Stimmführung auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich war leicht geschockt, weil ich gedacht habe, in ein paar Jahren wird es so gut sein, dass du... Ja, also für Sprecher und so ist es schon eine Nummer.
Ja, auf jeden Fall. Das wird sich ordentlich ändern.
Ja, und dann hast du mich aber gefragt, okay, könntest du es mir einsprechen? Und dann war ich gerade in Deutschland über Weihnachten, habe das dann eingesprochen und ich fand das eine richtig coole Idee.
Ja, nein, das war halt super, weil ich meine, was man bei dir einfach sofort hört, und ich habe halt noch eigentlich keinen Menschen aus deinem Bereich kennengelernt. Also ich so Sprecher und Schauspieler, ich finde das ja mega interessant. Und ich habe mir das angehört und das ist halt Wahnsinn, aber eher auch irgendwo logisch, was das für einen Unterschied macht. Also das ist ja unglaublich, wie gut du das kannst. Also ich war so richtig, da war ich schockiert. Es ist Wahnsinn, was da für ein Talent dahinter steckt, dass man das einfach so rüberbringt und mit so einer Coolness, also weil man das einfach kann. Also das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Ah, danke. Cool. Ja. Es hat auch Spaß gemacht. Also es war echt gut. Und, ja. Also ich fand es eine super Idee. Und erzähl uns mal ein bisschen über dein Magazin, weil das kann man ja käuflich erwerben auch.
Ja, kann man käuflich erwerben. Das stimmt.
Das werden wir noch alles verlinken und so.
Alles auf meinem Instagram.
Also wie bist du da drauf gekommen und wie war das umzusetzen? Weil, ja, erzähl mal.
Ja, also ich meine... Ich war immer schon halbwegs gut im Schreiben. Also ich mochte es auch immer. Ich habe immer schon gern geschrieben. Ich wollte immer schon ein Buch schreiben. Das Ding in der Wissenschaft ist halt, wenn du ein Buch schreibst, das ist halt sofort einmal Vergangenheit. Also es ist sofort einmal outdated. Das ist nicht mehr die Gegenwart, weil das so dynamisch ist und sich so viel ändert, dass ich halt dann den Gedanken gehabt habe, okay, ich brauche etwas, was ich regelmäßiger mit der Zeit sozusagen publizieren kann. Und obwohl wir in einer Zeit leben, wo wahrscheinlich nicht mehr so viele jetzt wirklich Magazine in der Hand haben wollen und lesen, habe ich schon das Gefühl, wenn man das auf eine multimediale Art und Weise aufzieht, so wie wir das machen, also eben Podcast, beim nächsten wird es ein Video, ein exklusives Videomaterial dabei sein und so weiter, dass das die Leute interessieren könnte, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass mir diese 2-3 Minuten Instagram-Aufklärung von Wissenschaft nicht mehr reicht. Du kannst nicht das mitgeben. Und mein Magazin ist nicht nur so ein Wissenschaftsmagazin, wo halt irgendwelche Daten trocken rübergebracht werden, sondern ich versuche mit einer bisschen einer Satire Dinge einfach runterzubrechen, um einfach, die Grundvision ist, Menschen wohl zu zeigen, wie komplex wir sind. Wie cool es ist, dass wir so komplizierte Mechanismen sind und Organismen und das ein bisschen wertzuschätzen. Weil ich habe das Gefühl, dass das verloren geht, dass Menschen diese Einfachheit lieben. Es muss alles so einfach sein und alles eine Tablette soll das heilen und der Drink soll das heilen. Das tut es nicht. Und das ist auch gut so, weil es ist wirklich irrsinnig, was in unseren Körpern abläuft. Also das ist wirklich unbegreiflich. Und das versuche ich ein bisschen zu zeigen, die Dimensionen, die das eigentlich alles annimmt. Und mache das eben mit, da sind Beiträge drinnen, es sind Podcast eben drinnen, es sind Illustrationen drinnen, Buchempfehlungen, Gastbeiträge. Also es ist schon ein bisschen ein skurriler Mix wieder mal an Dingen. Aber es soll einfach so eine Einladung sein für Leser und Leserinnen, ein bisschen zu reflektieren, wie krass unsere Existenz ist.
Also was man da jetzt, finde ich, total krass lernen kann, auch für die zuhören, so dieses, du hattest diese Idee, und ich finde, du hast die so gut umgesetzt und so schnell auch umgesetzt. Auch es sieht so fantastisch aus. Und du hast ja nicht mal einen Designer dir geholt oder irgendwas. Du hast das ja alles selbst
dir... Das ist vielleicht ein Nachteil, wenn man so ein Charakter ist, wie ich es bin. Ich mache Dinge halt auch gerne selbst. Ich mache es in das Feld. Man hat schon schwer, manches abzugeben. Der Dominik macht ja... Also wir haben jetzt ein Unternehmen auch hier, eines in Österreich. Mhm. Und der Dominik macht wahrscheinlich 80% der Dinge. Alles, was dahinter steckt. Und es war am Anfang nicht einfach, das so zu balancen, weil ich die Dinge halt gern selbst mache. Aber so funktioniert halt, dass es effizient und schnell rauskommt und die Sache halt gut wird. Ja.
Ich fand es auch super mutig, dass du gesagt hast, du machst keine digitale Version, es gibt nur Print.
Ja.
Das fand ich richtig gut, weil ich finde, das ist auch, es ist ein anderes Gefühl, wenn du so eine Zeitschrift in der Hand hast. Und es macht es hochwertiger und es ist auch, ne, es ist nicht so larifari. Also ich würde am liebsten meinen Reiseführer auch also printen. So.
Ja, warum machst du das eigentlich nicht?
Ja, weiß ich auch nicht. Gute Frage.
Der Print-Vorgang, das ist wirklich das Wenigste von dem Ganzen.
Mhm.
Das ist echt machbar.
Das Verschicken ist aber dann das Ding.
Ja, da musst du auf jeden Fall, also da, wir haben jemanden in Wien, also mein Schwager, der bei uns unter Werkvertrag ist und halt den Versand macht.
Ja.
Aber dass bei uns eh keine Tausende an Kopien sind, ist das eh überschaubar und der macht das super. Ja.
Ja. Also ich muss mal schauen auch, genau. Ich muss da noch irgendwie mal noch meine Lösung finden. So. Ich tue sie auch einmal im Jahr updaten, aber es wäre ja auch möglich. So, ja, genau.
Ja.
Also auf jeden Fall fand ich das richtig gut, dass du auch, weil ich finde, heutzutage ist es manchmal total schwierig zu sagen, weißt du, man denkt, YouTube, Podcasts, Instagram, TikTok, Threads, Twitter, man muss alles bedienen und alles digital aufwerten, bewerten, aufwerten, verwerten und dann zu sagen, so, das gibt's im Print und fertig. Das finde ich weil richtig ich mir denke, gut.
Die Leute, die erreicht es und es kann ruhig ein bisschen was Exklusiveres sein. Es muss nicht die breite Masse bedienen.
Nein.
Das ist, nicht jeder ist offen für das. Ich wünschte, es wäre so, aber es ist halt nun mal nicht so. Und das soll, es ist auch vielleicht einfach Teil der ganzen Vision. Einfach, wir müssen das nicht alles überall breit treten. Ich gebe auch keine Rabattcodes oder diesen ganzen Schwachsinn an Marketing, sondern ich habe das ist wirklich gute wissenschaftliche Literatur, also da stecken 10 Jahre Ausbildung dahinter. Das bekommt sie so in dieser Form wahrscheinlich selten, auf Deutsch vor allem. Und den es interessiert, der investiert in das und der andere halt nicht. Ne? Ist auch nicht. Okay.
Genau. Ja, und dieses Standing für sich zu haben, das finde ich, ist heutzutage oft, was ganz oft verloren geht, weißt du?
Voll, natürlich. Schau dir die ganzen Influencer-Werbungen an. Also du tauschst halt, irgendwann musst du dich in diesem Business entscheiden, ab wann, wie viel ist dir deine Moral halt wert? Oder deine wie nennt man das? Deine Integrity. Deine Integrität. Ja, Integrity. Ja.
Genau.
Und das sagen halt viele schon sehr früh, habt's und ich nehme das Geld.
Ja.
Das darf man, also ich soll jeder machen, wie will. Das ist ja eh das Gute. Kann ja jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube, wenn du einmal down that road gehst, dann wird es halt schwierig.
Mhm. Ja, also ich fand das total auch für mich nochmal wieder inspirierend. Und also ich freue mich schon auf mein Exemplar.
Ja, ich nehme es ja nächstes Mal mit.
Und das heißt, wir wollen auch mal sagen, das heißt Wunderwerk Leben?
Ja, genau.
Genau.
Wunderwerk und Leben.
Wir sagen jetzt mal kurz, also dein Instagram-Handle ist Sophie Imhof?
Ist überall Sophie Imhof. Es ist alles verlinkt. Mit dem Namen findet ihr mein YouTube, mein Instagram, mein TikTok. Und
da
ist die Website verlinkt und da kann man es dann einfach kaufen.
Kann man es bestellen. Okay, gut. Ja. Also alles steht auch nochmal in den Shownotes. Da müsst ihr einfach reingucken, Leute.
Ja.
Genau. Ja, und aber das Social Media jetzt noch zum Abschluss, das ist ja auch was, das du bedienst und ich finde sehr gut machst. Was gefällt dir oder warum machst du das? Wie bist du darauf gekommen?
Ja, ich glaube, ich war immer schon so ein expressionistischer Charakter. Ich habe gern die Dinge nach außen getragen, so war ich immer schon. Ich rede gern. Und ich muss sagen, ich bin leidenschaftlicher Wissenschaftlerin und mich nimmt dieses Thema einfach auch so sehr mit, dass ich das irgendwo, also ich finde, dieses kritische Denken, dieses wissenschaftliche Denken, das dürfte kein Privileg sein. Und wenn ich da hinschaue, wo ich herkomme, ist das halt fast nicht vorhanden. Und nicht, weil die Leute da irgendwie das nicht verstehen würden, sondern weil sie die Chance auch nicht hatten. Und das, dem will ich ein bisschen entgegenwirken. Ich will wirklich einfach die Chancengleichheit, die es sowieso nicht gibt, aber das ein bisschen vorantreiben, dass Leute einen Einblick in etwas bekommen, mit dem sie sonst nie konfrontiert werden. Also ich gebe ja wirklich Einblick in Studiendaten. Ich versuche das alles so zu erklären, für jeden. Also ich hoffe, dass man das einfach versteht und das motiviert mich, die Leute da ein bisschen dran zu begeistern, wie krass das ist, dass es uns gibt und was da halt alles mitschwingt.
Ja. Ich finde, du bist auch jemand und das ist ein Element, das ich total wichtig finde, weil das habe ich auch noch gefühlt, Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Du kannst dich für deinen Job und für das, was du machst, so begeistern, das zündet dich so an, dass das dann so, du willst die Funken sprühen dann.
Ja,
ne?
So ist es.
Ja.
Und ich glaube, viele Menschen haben das vielleicht nicht, aber haben es in sich, aber verfolgen das halt nicht so. Und das ist auch eine sehr privilegierte Meinung, weil nicht jeder hat natürlich eben die Chance, nicht jeder, also nicht jeder ist in das so reingeboren, dass er Eltern hatte, die das uns supporten und natürlich finanzielle Gründe, das ist ganz logisch und deswegen will ich da einfach zeigen, dass man dem trotzdem nachgehen kann auf seine eigene Art und Weise, auch wenn man vielleicht nicht immer schon das Privileg hatte, sondern man kann da schon was draus machen, immer, zu jeder Zeit im Leben.
Aber ich finde eben auch, Begeisterungsfähigkeit kann ja auch klein anfangen, ne? Also theoretisch, also für mich ist es immer eher schwierig, mich einzugrenzen mit Themen. Ich könnte zum Beispiel mich auch begeistern für meine Pflanzen. Verstehst du?
Ja, ja.
Und könnte sagen, so, jetzt habe ich das gemacht und guck's mal. Und da habe ich jetzt einen Absetzer. Und, ne?
Ja.
Aber okay, das ist jetzt nicht mein Thema, das ist mein Privat und fertig. Ja. Ja. Aber dieses sich für irgendwas, wenn es ein Hobby ist, begeistern und das einfach leben und teilen und so, das gibt einem so viel Freude, finde ich. Ja, ist auch gut für die mentale Gesundheit.
Ich wollte gerade sagen, neurobiologisch, einfach super zum Erklären. Also du willst dein Serotonin und dein Dopamin in gewissen Situationen einfach hochheben und nicht unbedingt durch Scroll und nur auf schnell Social Media, sondern Dinge, die dich begeistern. Und es gibt ganz klare Korrelationen zwischen deinem Serotoninhaushalt und deiner Epigenetik. Und das hat Auswirkungen darauf, wie du dich verhältst, wie du deine Entscheidungen triffst, wie du deine Beziehungen führst, wie du dein Umfeld begegnest. Also das hat eine Auswirkung darauf. Das heißt, wenn wir immer nur zu Hause sitzen oder irgendwelche Dinge machen, die uns eigentlich gar keinen Spaß machen, dann hat das eine Auswirkung auf alles. Wenn wir wenigstens ein, zwei Sachen im Leben finden, die uns irgendwie motivieren, wurscht, wie du sagst, egal was es sein mag, dann wird sich alles verbessern im Leben. Also man wird das Leben anders leben. Ja.
Ach, spannend. Ja. Jetzt haben wir den Beweis von einer Wissenschaftlerin gekriegt. Begeistert euch für irgendetwas in eurem Alltag, bleibt dahinter. Und was ich nämlich daran auch interessant finde, weil du gesagt hast, das Neuroplastische, dieses, dann liest man wieder nach.
Ja.
Was braucht jetzt die Pflanze da? Wieso? Ja. Braucht die mehr Luftfeuchtigkeit? Braucht die weniger Wasser mehr? Also man lernt, man probiert. Es ist eine kleine Wissenschaft.
Ja. Und die feuern ja diese Synapsen, also unsere Neuronen. Egal, was du machst, du hast bestimmte Subset an Neuronen, die dann feuern und die sind ja dazu gemacht zu feuern. Deswegen gibt es ja die Neuronen, die wollen ja synaptische Weiterleitung. Und wenn du es denen einfach nicht gibst, ist ja klar, die verrosten sozusagen. Also die degenerieren einfach. Du verlierst alles, was du nicht nutzt, ne, das verlierst. Und das ist halt gerade im Hirn auch so. Und du willst ihnen einfach nur das geben, zu was sie gemacht wurden. Ne? Mhm. Ja.
Spannend.
Voll.
Ach, ja, also ich könnte mich ewig mit dir unterhalten. Und vielleicht machen wir das nochmal dieses Jahr, so im Herbst oder so, treffen wir uns wieder. Und dann schauen wir mal.
Mal schauen, vielleicht wieder die Community etwas Spezielles hören.
Wir könnten auch dann mal Fragen also sammeln oder so. Genau, voll gute Idee. Ja, sehr gut. Mhm. Ja. Folgt der Sophie, das ist wirklich unterhaltsam, informativ, interessant. Ich kann es euch nur empfehlen. Sophie, danke, dass du da warst.
Ich sage vielen lieben Dank.
Wir sehen uns nächste Woche, nehme ich mal an, vielleicht. Ja, schauen wir mal, dass wir uns sehen. Genau, sehr gut. Gut, dann wünsche ich dir jetzt heute du gehst jetzt dann in die Klinik und machst deine... Wie sagt man jetzt? Experimente?
Meine Experimente, meine Forschung, ja.
ich wünsche dir einen schönen Tag und danke, dass du da warst und danke für deine Offenheit.
Ja, ich sage danke, dass ich da sein durfte und einen schönen Tag an alle, die zugehört haben.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao.